Mann, haben wir es gut. Amen. Nein. Okay, ich führe es noch ein bisschen weiter aus. Ihr kennt das bestimmt alle so, diese besonderen Stunden, diese besonderen Momente, wenn das Leben leicht ist und die Sonne scheint und wenn so alle Last von einem abfällt, Genuss pur, einfach nur so ein angenehmes Sein und dann kommt dieser Gedanke oder auch der laut ausgesprochene Satz, Mann, hab ich's gut. Ich bin so reich beschenkt. Kennt ihr das? Ich weiß, es ist nicht immer so im Leben, aber es gibt so diese ganz besonderen Momente. Und am besten ist es, wenn so ein Moment da ist, dass man einfach still ist und dieses ganze Glück so in sich aufsaugt und genießt. Oft kommen solche Gedanken und Gefühle im Urlaub oder wenn wir was Besonderes erleben oder wenn wir auf unser Leben zurückschauen und staunen, was alles geworden ist und wie sich alles entwickelt hat. Oder auch, wenn wir über unseren einzigartigen Gott nachdenken. Der Apostel Paulus, der hat solche Momente aufgeschrieben und um einen von diesen Momenten geht es heute in der Predigt. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 14. Paulus denkt darüber nach und stellt sich das so richtig vor Augen, was für eine Fülle an geistlichem Segen er von Gott bekommen hat. Und dann ruft er aus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wenn man fühlt, was Paulus hier gesagt hat, dann braucht man erstmal eine Pause. Mensch, hab ich es gut. Ich bin so reich beschenkt. Ich bin mit der himmlischen Welt verbunden. Ich habe Anteil an all dem Großartigen, das es dort gibt. Ich bin Teil der Ewigkeit. Ich habe jetzt schon einen Fuß im Himmel. Boah. Es gibt verschiedene Arten von Segen. Und über all diese Arten von Segen können wir uns freuen. Ich möchte die heute mal in zwei Grundrichtungen einteilen. Es gibt Segen, den ich wieder verlieren kann, der zeitlich begrenzt ist. Und es gibt einen Segen, den mir niemand nehmen kann, der ewig ist. Bei dem Segen, den ich wieder verlieren kann, da ist es schön, wenn ich ihn habe, aber er kann mir wieder genommen werden. Und es ist nicht gut, diesen Segen zu meiner Lebensgrundlage zu machen. Oder ihn zu meiner Glaubensgrundlage zu machen. Da ist materieller Segen, Geld und Besitz, Nahrung und Kleidung und Wohnraum. Das kann ich verlieren durch Krieg, durch Raub, durch Börsenschwankungen, durch Katastrophen, Feuer, Wasser, Frost, Trockenheit, durch den Zahn der Zeit, der an allem Besitz nagt oder einfach auch nur dadurch, dass ich älter werde und das, was ich habe, mir gar nicht mehr so viel nützt, weil ich es nicht mehr nutzen kann. Da gibt es gesundheitlichen Segen, Kraft und Ausdauer, Bewegungsfreiheit, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann es verlieren durch Krankheit und Unfälle, durch Alter, durch Überlastung. Da gibt es sozialen Segen, Beziehungen, Familie und Freunde. Da gibt es so einen immateriellen Segen, der ist gar nicht messbar. Ehre und Erfolg und Anerkennung und Zuneigung. Und charakterlicher Segen, das, was sich bei mir tut, Zufriedenheit, die da ist, Demut, Freundlichkeit. Ich kann das alles verlieren, das kann mir alles genommen werden. Es ist schön, wenn ich es habe und wenn ich das in so besonderen Glücksmomenten dann auch wirklich genießen kann. Und ich gönne uns allen diesen Segen, ich gönne mir das auch, dass ich das immer wieder habe und mich daran freue, wenn Gott mich auf diese Weise beschenkt. Das ist die eine Seite des Segens, so ein zeitlich begrenzter Segen. Großartig. Und dann gibt es das andere. Diesen Segen, der nicht vergänglich ist, den mir niemand nehmen kann. Diesen Segen, den sehe ich oftmals gar nicht, den kann ich nicht fassen. Der erscheint für mich deswegen auch oft weniger gewichtig. Und Paulus nennt ihn hier in diesem Vers den geistlichen Segen oder den himmlischen Segen, der aus dem Himmel kommt. Und er gibt diesem Segen ein ganz besonderes und großes Gewicht. Er macht diesen unkaputtbaren Segen zu seiner Lebensgrundlage. Er macht ihn sogar zu seiner Gemütsgrundlage, zu seiner Gefühlsgrundlage. Und als Paulus sich diesen Segen vergegenwärtigt, kommt es zu einem Glücksmoment. Gepriesen sei Gott der Vater. Mensch, hab ich es gut. Ich bin so reich beschenkt. Und? Das kann mir keiner nehmen. Dieser Segen liegt nicht in der Verfügungsgewalt von Naturkatastrophen oder Schicksalsschlägen. Dieser Segen liegt nicht in der Verfügungsgewalt von Menschen. Dieser Segen ist eine unzerstörbare Wirklichkeit, die Gott durch Jesus Christus in mein Leben eingepflanzt hat. Es ist eine Wirklichkeit, die im Himmel begründet ist und darum nicht durch die Umstände auf dieser Erde weggenommen werden kann. Geistlicher Segen, der ist ein bleibender Segen, ein ewig bleibender Segen. Wenn du also was Beständiges suchst, dann streck dich danach aus. Du kannst Teilhaber an Gottes himmlischem Segen werden. Mann, haben wir es gut. Ich will den Segen jetzt noch etwas näher beschreiben. Paulus führt das in den ersten beiden Kapiteln des Epheserbriefes weiter aus. Ich lese uns aber nur Kapitel 1 bis Vers 14. Ich warne euch schon mal vor, erschreckt nicht, wenn ich euch das jetzt vorlese. Das ist nämlich nicht so leicht zu fassen, was Paulus da geschrieben hat. Und im griechischen Text ist Vers 3 bis Vers 14 sogar nur ein einziger Satz. Paulus beschreibt das hier und er kann kaum Luft holen. Er schreibt ohne Punkt und nur mit Komma, weil es ihn so begeistert. Versucht mal so einigermaßen dabei mitzukommen. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns gemacht hat, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Boah, das ist eine geballte Ladung an Theologie und an Begeisterung. Ich will das Ganze jetzt konzentrieren auf drei Punkte und auf eine Folgerung daraus. Mann, haben wir es gut. Das Erste, wir haben einen Vater, der uns annimmt. Wir haben einen Vater, der uns annimmt. Sein Grundmotiv ist die Liebe. Paulus beschreibt das im Vers 4, dass wir ein Leben führen, erfüllt von seiner Liebe zu uns. Gott nimmt uns an, weil er uns liebt. Sein Handeln uns gegenüber ist von Liebe bestimmt. Eine egoistische Liebe fragt immer danach, was habe ich davon, wenn ich mich mit dem anderen abgebe? Bei all seinem Tun fragt Gott danach, was haben die Menschen davon, dass ich mich mit ihnen abgebe? Was hast du davon, dass ich mich mit dir abgebe? Was kann ich den Menschen geben, was sie noch nicht haben? Was kann ich ihnen nehmen, was sie so unsäglich belastet? Wie kann ich ihnen Anteil an meiner Ewigkeit geben? Gottes Grundmotiv zu handeln, das ist Liebe. Eine Liebe, die zurückgewinnen will. Eine Liebe, die die Tür öffnet und sich freut, wenn die Geliebten wieder hereinkommen. Seit dem grundlegenden Sündenfall von Adam und Eva laufen die Menschen von Gott davon. Sie wollen es ohne ihn schaffen und unabhängig bleiben. Und sie schaffen es auch. Allerdings mehr schlecht als recht. Und die Verhältnisse wurden ja in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte nicht besser. Und Gott sagt, ich will euch zurück. Ich nehme euch wieder auf in meiner Liebe. Und diese Liebe drückt sich aus, dass er uns aufnimmt als seine Söhne und Töchter. Ihr seid nicht nur geduldet bei Gott, ihr werdet wieder Teil seiner Familie. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Gott wollte uns schon immer in seiner Nähe haben. Gott will keine Untertanen, sondern er will Söhne und Töchter, mit denen er alles teilt, was er hat und was er ist. Mann, haben wir es gut. Und dann überschüttet uns dieser Vater im Himmel mit der Fülle an geistlichem Segen. Er nimmt uns an und gibt uns all das, was er hat. All das Gute und das Schöne und das Erfüllende, das Gott selbst erlebt, das teilt er jetzt mit uns. Und er teilt nicht 90-10. Wir bekommen nicht sozusagen den letzten Rest, den er noch hat. Er gibt uns die Fülle, die Gesamtheit. Unser Gott knausert nicht. Er gibt mehr, als wir zu hoffen wagen. Er gibt keine Almosen, sondern er gibt Liebe. Er macht uns nicht zu Bediensteten, sondern zu Kindern. Er gibt keine Tipps zum Leben, sondern er gibt die Erlösung. Er gibt den Erlöser selbst für uns. Und das ist der zweite Punkt, von dem Paulus so begeistert ist. Wir haben einen Erlöser, der uns das Heil vermittelt. Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Und weil er uns so liebt, deswegen leidet er an unserem Zustand, an unserem Verderben. Unser Schmerz ist sein Schmerz. Unsere Unruhe ist seine Unruhe. Und unsere Verzweiflung, das ist seine Verzweiflung. Und unsere Unfähigkeit, uns selbst zu erlösen, die treibt ihn an, sich uns hinzugeben. Sie treibt ihn hinein in unser Elend. Und er kommt in seinem Sohn hinein in die Sünde der Welt. Und so trägt der gerechte Gottessohn unsere Ungerechtigkeit. Und er versöhnt uns wieder mit dem Vater. Als Pharisäer hat Paulus versucht, sich selbst zu erlösen und Gerechtigkeit vor Gott durch seine Leistung zu schaffen. Über 600 Gebote und Verbote wollte er befolgen, so wie das die Pharisäer alle taten, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen, um dem Leben eine gute Richtung zu geben. Doch er verzweifelte an diesem Vorhaben. Und wir kennen das auch von Luther. Er scheiterte auch genau an diesem Versuch, sich selbst vor Gott gerecht zu machen. Und als Paulus und auch Luther Jesus Christus als ihrem Erlöser begegneten, da kam dieser Moment, als sie beide auch sagten, Mann, haben wir es gut. Wir sind so reich beschenkt. Gott gibt uns seine Gnade. Er spricht uns seine Vergebung zu. Er macht uns gerecht. Es sind doch nicht wir. Und darum schreibt Paulus hier in diesen paar Versen 8-mal in ihm und durch ihn, also Jesus Christus. Durch ihn haben wir die Fülle des Segens Gottes. Durch ihn. Es geht kein Weg an Jesus vorbei. Es gibt keinen geistlichen Segen Gottes ohne Jesus Christus. Und im Glauben an Jesus Christus haben wir diesen Segen. Im Glauben wird all das in unserem Leben wirksam. Paulus schreibt sogar Christus selbst, er ist mein Leben. Und hier schreibt er, in ihm sind wir erwählt. Er will uns so sehr bei sich haben, wie er seinen geliebten Sohn bei sich haben will. In Christus sind wir untadelig und heilig. Gott hat nichts mehr an uns zu meckern, weil all unsere Schuld durch Jesus abgewaschen ist. Durch ihn sind wir zu Gottes Kindern gemacht. Weil wir im Glauben zu Jesus gehören, sind wir ebenfalls Gottes Kinder. Durch ihn haben wir die Vergebung bekommen. In Jesus Christus sind wir zu Erben der ewigen Herrlichkeit bei Gott eingesetzt worden. Das kommt noch auf uns zu. Jesus bedeutete für Paulus alles. Und den Aposteln konnten die obersten Gesetzeshüter ihrer Zeit nicht den Mund verbieten. Sie mussten einfach immer weiter von Jesus reden und sie bekannten, in keinem anderen ist das Heil und Rettung als allein in Jesus Christus. Und sie gingen für Jesus ins Gefängnis und sie ließen sich auspeitschen und sie ließen sich sogar für ihn töten, weil sie den Segen, der ihnen gab, mit keinem Gut der Welt tauschen wollten. Paulus schreibt weiter, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Mann, haben wir es gut durch Jesus. Das Beste, das wir dieser Welt bringen können, ist Jesus. Das größte Glück, das wir Menschen geben können, ist Jesus. Durch Jesus beschenkt Gott die Menschheit mit der ganzen Fülle seines Segens. Wer Segen erleben will, der braucht die Verbindung zu Jesus Christus. Paulus ist begeistert. Und der dritte Glücksmoment, den er hier beschreibt, wir haben einen Bürgen, der uns Gewissheit verschafft. Den Heiligen Geist. Und weil wir diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Auch der Heilige Geist kommt durch Christus. Da, wo Christus aufgenommen wird, da ist auch der Heilige Geist gegenwärtig. Und dieser Geist spricht in unser Innerstes die Gewissheit hinein, dass wir jetzt zu Gott gehören, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Und dieser Geist weitet uns dann auch wiederum den Blick in die Ewigkeit. Er zeigt uns immer wieder, wie schön es einmal sein wird, wenn wir bei Gott in seiner Herrlichkeit sein werden. Er wird dafür sorgen, dass unser Leben einmal so verwandelt wird, dass wir in Gottes heilige Welt hineinpassen. So wie wir jetzt sind, würden wir dort nur negativ auffallen und Gott müsste uns gleich wieder rauswerfen. Doch der Geist Gottes, er verändert uns in Gottes Bild und nach Gottes Vorstellung. Er wird am Ende alles Böse wegnehmen und das Gute lässt er wachsen. Und er fängt heute schon damit an. Wie schön. Es wird jetzt schon immer besser in unserem Leben. Wir können Dinge lassen, die uns einmal beherrscht haben. Wir können Dinge tun, die wir ohne Christus bisher nicht tun wollten. Der Heilige Geist macht unser Leben reich und gestaltet es. Und dann kommt der Gipfel von dem, was Paulus beschreibt. Und das ist jetzt der Schluss, ganz kurz. Die Folgerung aus der Fülle des Segens Gottes ist, wir haben allen Grund zum Lob Gottes zu leben. Wir haben allen Grund zum Lob Gottes zu leben. Dieser Gott hat uns so viel gegeben. Und er greift so in unser Leben ein, dass es immer besser wird. Und deswegen haben wir nicht nur allen Grund, sondern wir haben auch alle Möglichkeit. Gott gestaltet unser Leben um nach dem Vorbild seiner Liebe. Und dann geht Paulus so weit und sagt, wir sind sogar Stellvertreter Jesu in dieser Welt. Stellvertreter Jesu. Paulus nennt uns Botschafter an der Stelle von Jesus Christus in dieser Welt. Wow. Da kann was werden, oder? Wir sind so gesegnet, dass wir für andere zum Segen werden können. Mann, haben wir es gut durch Jesus Christus. Und Mann, hat diese Welt es gut, dass es uns Christen gibt. Mann, geht es allzeit gut, weil wir mit Jesus leben. Amen.